weil die schwersten Sachen sind nicht die Konzerte, die man vielleicht zweimal in seinem Leben mit, wenn überhaupt, mit Orchester spielen darf, sondern kannst du wirklich auf dem Punkt, wenn die Mikrofone laufen, live im Radio, live im Fernsehen, einfach drei Triolen gleich artikuliert spielen. Natürlich musst du bis zur Grenze üben, du musst schauen, wo deine Grenze ist, aber du spielst es letztendlich in deiner Komfortzone und fühlst dich dabei immer wohler und kannst vielleicht dann nach ein paar Jahren noch mehr Risiko nehmen. Und das ist auch, was ich versuche, meine Studierenden beizubringen oder weiterzugeben. Du musst es sehr professionell angehen, du musst dich immer fragen, ist das, was ich jetzt gerade mache oder was ich gerade heute machen will, bringt es mich näher oder weiter an mein Ziel? Und die Antwort ist nicht immer, üben ist ja besser.
Hallo! Mein Name ist Patrick Hinzberger und willkommen zu einer neuen Folge Wie übt eigentlich? Hier spreche ich einmal im Monat mit anderen Musikerinnen und Musikern über eines ihrer wohl privatesten Themen. Das Üben. Mein heutiger Gast ist der Hornist François Bastien. François ist seit 2009 Hornist beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, auch als BRSO bekannt. Daneben spielt er regelmäßig mit dem Blechbläser-Ensemble German Brass oder den Berliner Philharmonikern. Damit aber noch nicht genug. Seit 2020 hat er an der Hochschule in Saarbrücken auch eine Professur für Horn und hat während der Pandemie seine eigene Lernplattform für das Hornspielen, Hornskills, an den Start gebracht. Obwohl François sich in unserem Gespräch als eher faulen Studenten beschreibt, ist sein Üben und Arbeiten klar und strukturiert aufgebaut. Freut euch auf seine Tagesroutine, die er ganz am Ende des Interviews verrät. Wir haben verschiedene Techniken zum Üben schwieriger Passagen durchgesprochen und François hat wertvolle Tipps zum Aufbau von Selbstvertrauen gegeben. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, teilt doch einfach euren Lieblingstipp aus dieser Folge mit einem Freund oder einer Freundin. Dadurch hilft ihr mir, den Podcast noch ein kleines Stück bekannter zu machen. Die heutige Podcast-Folge wird präsentiert von der Blechblasinstrumentenmanufaktur Gebrüder Alexander. In inzwischen siebter Generation werden am Firmensitz in Mainz die berühmten Alexanderhörner, die von Profis auf der ganzen Welt gespielt werden, in Handarbeit gefertigt. Das neue Doppelhorn Modell 1106, Spitzname Heldenhorn, hat gleich an eine schöne Tradition angeknüpft. Im letzten Jahr konnte die Firma Alexander damit erneut den Deutschen Musikinstrumentenpreis gewinnen. Dieser wird jährlich für jeweils zwei Instrumente ausgerufen. Der Ehrenpreis gilt als international anerkanntes Qualitätsmerkmal. Immer wenn er für Doppelhorn ausgeschrieben wurde, blieb er in Mainz. Da kann man schon mal neidisch werden und sich wünschen, man hätte auch einen Heldenhorn. Wenn ihr mehr zu Manufaktur Gebrüder Alexander oder dem neuen Doppelhorn Modell 1106 wissen möchtet, schaut am besten mal unter www.gebr-alexander.de vorbei. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Aber jetzt viel Spaß mit der Folge. Die erste Frage, mit der es immer losgeht, lautet: Vervollständige folgenden Satz. Üben heißt für dich?
Routine.
Routine. Das.
Ja.
Okay. Gibt es gerade eine Musik, einen Künstler, der bei dir in Dauerschleife läuft, den du regelmäßig hörst?
Gerne, ja, Bruno Mars höre ich sehr viel.
Ja, krass.
Und ich habe immer wieder so Richard-Wagner-Phasen. Ganz blöd, also ich war früher schon Wagner-Fan, ich durfte dann 4 Jahre lang in Bayreuth spielen und habe dann natürlich, um mich davor zu bereiten, die Wagner-Oper gehört und ja, quasi einstudiert. Und da hatte ich tatsächlich, wenn ich jetzt über Routinen spreche, nach dem Aufstehen jeden Morgen hatte ich so, war das super eng getaktet, wie lang ich duschen kann und so, dass ich nicht zu spät zum Dienst komme. Und dann hatte ich immer den Schluss von dem ersten Akt von Siegfried ab der Nummer so und so viel auf Spotify. Und ich wusste, wenn da die Stelle kommt, dann muss ich beim Shampoo sein. Wenn die Stelle kommt, dann muss ich mich dann wieder trocknen und so. Und so war das war mein Timing.
Also Richard Wagner im Alltag, so richtig live.
Ja, finde ich auch eigentlich inspirierend fast.
Ja, voll. Mega cool. Und hast du auf dein Spiel bezogen jemanden, von dem du sagst, der ist eine Art Vorbild für dich?
Ein Hornspieler oder? Mhm. Ja, ein großes Vorbild ist Stefan Dorr, der Solohornist von den Berliner Philharmonikern. Eigentlich wegen ihm auch wollte ich Hornist werden und davor habe ich sehr viel von Hermann Baumann gehört, also durch meinen Vater, der hat mir da CDs besorgt. Also Hermann Baumann würde ich sagen für Orchesterspiel Stefan Dorr auf jeden Fall und dann später meine Professorin Marie-Louise Neunecker, die mir alles beigebracht hat. Das war auch, das waren die drei große Vorbilder. Und noch später Wolfgang Garg von German Brass. Mhm. Das war dann einfach so die vier Eckpunkten von meiner Inspiration, für meine Karriere.
Und von denen hast du immer verschiedene Elemente dann wahrscheinlich gesagt, das finde ich bei dem besonders gut, das finde ich bei dem besonders gut. Und
genau, also Hermann Baumann, weil es einfach der größte Solist auf dem Instrument war, ist jetzt leider vor ein paar Wochen gestorben, aber ein unglaublicher Musiker. Stefan Dorr als Orchesterhorn ist unschlagbar, nach wie vor, muss man sagen, ist wirklich unglaublich. Marie-Louise Neunecker, natürlich die erste Frau, die so bekannt war auf dem Instrument, die gezeigt hat, dass es eigentlich noch besser geht als die meisten Männer. Technisch unglaublich und Wolfgang Garg, weil er einfach mit seinem Ensemble German Brass einfach so schön gesungen hat auf dem Instrument und ich durfte da irgendwie 40, 50 Konzerte mit ihm zusammen spielen. Wir wohnen auch zwei Straßen voneinander entfernt, deswegen war ich auch oft bei ihm. War wirklich als Mensch auch eine super, eine Rieseninspiration.
Ja, da kann ich mir gut vorstellen. Jetzt hast du gerade schon eine Formation angesprochen, in der du regelmäßig mitspielst. Du bist ja seit 15 Jahren, habe ich recherchiert, inzwischen beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Mhm. Und seit inzwischen auch 4 Jahren hier Professor an der Hochschule in Saarbrücken.
Genau.
Und wie gesagt, dazu kommen natürlich noch Engagements hier bei German Brass, wie du gerade schon angesprochen hast. Du hast vorher Bayreuth angesprochen, das Orchester vom Festival. Das Bayerische Orchester der Staatsoper habe ich noch stehen. Also die Liste wahrscheinlich geht noch länger theoretisch. Das heißt, das sind nicht nur viele Konzerte, sondern auch viele Reisen auf jeden Fall, die das einherbringen. Wir hatten gerade vorher schon gesprochen, du wohnst ja in München. Wir sind heute hier in Saarbrücken. Das heißt auch viel Pendeln. Wie sieht denn so ein typischer Übealltag von dir aus, wenn du auch sagst, dass Routine für dich so das große Stichwort oder die große Überschrift beim Üben ist?
Ich übe tatsächlich eigentlich nur, wenn ich frei habe. Das heißt, wenn ich da weder Proben noch Konzert habe, weil sonst komme ich eigentlich nicht dazu. Wenn ich im Orchester spiele oder hier unterrichte oder mit einem Ensemble wie German Brass spiele, dann übe ich an dem Tag nicht, sondern ich spiele mich einfach nur ein. Und je nach Programm spiele ich mich ja kürzer oder länger ein, aber im Durchschnitt so 20 Minuten, um ein bisschen warm zu werden. Und die ganze Arbeit muss ich schon davor gemacht haben. Und die besten Übetage sind die Tage, wo ich ganz frei habe, von morgens bis abends. Und da ist meine Routine immer so gemütlich aufstehen, Kaffee trinken, frühstücken. Und dann so gegen 11 fange ich an mit körperliche Übungen. Das geht bisschen Richtung Yoga, aber es ist eigentlich mehr Mobilität und mehr so einfach ein bisschen die ganzen, ja, mittlerweile das war den ganzen Körper warm bekommen. Es dauert ungefähr 20 bis 30 Minuten. Dann fange ich an, so Atemübungen zu machen für später für das richtige Üben. Dann spiele ich mich sehr viel auf Mundstück ein. 20 bis 30 Minuten, kommt drauf an. Dann übe ich eine Stunde auf dem Horn, dann mache ich eine lange Pause, gehe vielleicht irgendwas essen oder zum Sport oder so. Und später übe ich nochmal eine Stunde. Also würde ich sagen, so 2-3 Stunden, davon netto Horn spielen, 1,5 Stunden und der Rest ist eigentlich viel mehr das Drumherum, also körperliche Arbeit, körperliches Warm-up und Mundstück, Luftübungen.
Vielleicht noch ganz kurz zurück, wenn du sagst, dass du an den Konzerttagen jetzt vor allen Dingen oder wahrscheinlich auch an Probetagen, wenn du mit dem Orchester spielst, dich nur einspielst. Ist das dann so eine Art, oder kann man sich das vorstellen wie so eine Art Check, dass du quasi einmal Stoßübungen, einmal Bindeübungen, so ein bisschen Luftübungen, Luftführungen was machst, einfach um zu gucken, ob alles an dem Tag da ist, was du brauchst, oder wie kann man sich das dann vorstellen?
Nee, gar nicht, weil meine Erfahrung hat mittlerweile gezeigt, dass auch wenn ich mich 30 Sekunden vor dem Auftritt hinter der Bühne einspiele oder ein paar Töne spiele, es kann oft sein, dass das Gefühl danach 30 Sekunden später auf der Bühne ganz anders ist. Also nicht nur mental, nicht nur von der Aufregung her, sondern wirklich auch, also physisch, wie die Lippen sich anfühlen, wie die Luftführung sich anfühlt. Und deswegen habe ich auch vorhin von Routinen gesprochen. Ich mache einfach so 2-3 Standardübungen, aber ich versuche gar nichts zu checken, sondern einfach nur mit der richtigen Technik zu spielen und einfach darauf zu vertrauen, dass mit dieser Technik ich alles spielen können werde.
Ja, voll. Und das ist gerade selber angesprochen, der mentale Aspekt ist natürlich da auch ganz groß und jetzt vor allem als Blechbläser, das ist ja das große Ding, dass wir, wenn wir sagen, wir üben 3 Stunden, dass natürlich dann nie 3 Stunden bei rauskommen, sondern dass wir immer zwischendurch Pausen und sowas machen können. Das ist gerade schon Luftführung und sowas angesprochen und Mundstückspiel. Und was ich bemerkenswert finde, ist, das sagen tatsächlich gar nicht so viele Künstlerinnen und Künstler, die ich hier im Interview habe, auch so ein körperliches Warm-up vorher. Checkst du auch dann Stellen mental in diesem Üben, als du sagst, okay, du weißt, du hast morgen das und das Solo zu spielen, dass du dich so auch so eine Art mentales Üben davor ja machst, um dich so reinzuversetzen, wie das dann ist an dem Tag? Oder machst du
das gar nicht? Ja, das habe ich früher sehr viel gemacht. Ich war auch in der Akademie beim BR Symphonieorchester, bevor ich die Stelle bekommen habe. Und dann haben wir auch mentales Training gehabt, also richtig so Unterricht, Einzelunterricht. Und da habe ich sehr viel gelernt, sehr viele Techniken gelernt, die ich auch dann anwenden musste. Also gerade für das Probespiel, um die Stelle zu kriegen, später im Probejahr, danach auch die ersten Jahre, die gar nicht so einfach waren. Und mittlerweile ist es so, dass ich mehr das ein bisschen diese Zuversicht brauche. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe jetzt alles dafür getan, um jetzt die Woche gut zu spielen, dieses Programm irgendwie zu meistern, dann habe ich automatisch weniger Stress. Das ist das. Das heißt, ich übe jetzt nicht mehr so wirklich konkrete Sachen für den Auftritt, sondern ich weiß, wenn ich einfach diese paar Stunden mit dem Instrument verbringe, mit mir selber, mit meinem Körper, vielleicht auch mit meinem Kopf dann in Zusammenhang, dann weiß ich, es wird laufen. Und wenn es nicht läuft, dann läuft es halt nicht. Und das sehr Gute ist, wenn man dann schon ungefähr 15 Jahre ein bisschen Karriere gemacht hat, man hat alles schon erlebt. Das heißt, man hat schon erlebt, ich habe mich super gut gefühlt, bevor ich auf die Bühne gekommen bin und habe total versagt oder war unglaublich nervös. Es gibt Aufnahmen von mir auf Spotify mit dem Orchester, wo ich total zittere. Ja, das weiß ich noch, das hört man noch ein bisschen. Das heißt, ich habe schon alles erlebt. Ich habe auch Wochen erlebt, wo ich krank war und nicht zum Üben kam und das super gelaufen ist. Oder wo ich dachte, die fragen mich nie wieder, wenn ich nochmal so spiele, und dann kam einen Tag später nochmal eine Anfrage. Und dann so, und irgendwann hat man so einen Durchschnitt, wo man weiß, natürlich, also die Karriere ist wirklich lang, also wenn man das bis zur Rente macht, hoffentlich, und dann kann man sagen, okay, es gibt gute Wochen, gute Konzerte, schlechtere Konzerte, und das ist eigentlich nicht immer logisch. Deswegen versuche ich wirklich von so sehr, sehr breit gedacht, Körper, Luftführung, Lippen, Mundstück, Instrument, das irgendwie so immer so kleiner und kleiner zu denken, aber am Anfang ganz groß, damit ich mich eben nicht stresse nur auf diesen Moment mit dem Instrument an sich. Und vielleicht ist es einfach, wenn alles davor gut gegangen ist, und das ist meistens nicht schwer, so ein paar Yoga-Übungen zu machen, dann weiß ich, das ist erstmal der Weg, die ersten Schritte, um später auf dem Horn gut spielen zu können. Ob es dann klappt, das ist immer die Frage.
Ja, es erinnert mich sehr an so eine Art Selbstvertrauen, was man irgendwann in sich und seine Fähigkeiten auf dem Instrument entwickelt, und man weiß, man kann sich auf diese Basis so einfach verlassen. Und was ich ganz schön gerade fand, du hast gesagt, so, naja, wenn es nicht läuft, dann läuft es halt nicht. Ja. War das immer schon so, dass du so einen sehr entspannten Umgang mit Fehlern hattest, dass du sagst, nee, so, dann ist es halt so, oder also wie kommt man dazu?
Ich glaube, das kann man fast nicht. Ja, es gibt natürlich Leute, die das als Begabung haben, also als Talent, aber man muss auch sagen, natürlich am Anfang der Karriere oder wenn man noch im Studium ist, man hat noch nicht diese Bestätigung. Also jetzt habe ich natürlich leichtes Spiel zu sagen, ich kann voll entspannt sein. Natürlich, ich habe hier eine feste Professur in München, bin ich seit 50 Jahren fest, ich kriege super Anfragen, also läuft halt, warum soll ich mir jetzt Sorgen machen? Ja. Ich mache mir natürlich immer noch Sorgen, aber am Anfang hat man das natürlich nicht, und man muss sich irgendwie die Bestätigung, wenn man das braucht, auch für sein Ego, das ist legitim, wenn man das braucht, muss man sich das fast auch mit einer guten Technik holen. Und ein sehr guter Tipp kam von Johannes Dengler, der Solohornist an der Bayerischen Staatsoper in München. Und als ich ausprobiert war für meine Stelle beim BR, das war 2008, glaube ich, hat er da als Aushilfe erstes Horn gespielt, ich habe zweites Horn gespielt. Und er hat mir gesagt, weißt du was, wenn du Komplimente brauchst, dann geh am Ende vom Konzert zu deinen Kollegen und sagst, bravo, schön gespielt. Dann wird es zurückkommen, ah, bravo, du hast auch sehr schön gespielt. Und schon hast du deine Bestätigung. Und eigentlich sind fast diese mentale Tricks. Also man muss nicht alles authentisch haben, alles so für Wahrheit nehmen, sondern wenn du das brauchst, dann hol dir das. Dann geh du zuerst zu deinen Kollegen und gratulier die. Und vielleicht kommt auch was zurück. Und das ist ein bisschen so diese Etikette, die man im Orchester pflegt. Du kennst das sicherlich auch. Wenn jemand ein Solo gespielt hat, dann macht man so mit dem Fuß oder man macht so ein kleines Zeichen. Auch wenn es nicht perfekt war, das ist nicht immer die Wahrheit. Aber man braucht das, weil es ist irgendwie so ein Teamarbeit. Das ist wie eine Fußballmannschaft, die sich einfach immer gratuliert, wenn jemand was Gutes gemacht hat. Torwart hat was gehalten oder jemand hat ein Tor gemacht. Auch wenn man da nicht super befreundet ist. Und im Orchester oder in der Musik, finde ich, muss man das auch pflegen und diese Technik anwenden, um eben sich das zu holen, was man braucht. Es gibt Leute, die das gar nicht brauchen und da können sie sehr froh drum sein. Ich habe das früher gebraucht und mittlerweile ist es so, dass ich einfach zurückblicken kann und sagen kann, okay, ich habe mal so meine Träume verwirklicht und ich bin noch weiter gekommen, als was ich eigentlich gehofft hatte.
Mhm. Das finde ich einen sehr schönen Vergleich. Ich frage mich manchmal dann nur, weil als Spieler selbst weiß man ja selber, das da war jetzt nur so 80%, 70% von dem, was ich eigentlich irgendwie imstande gewesen wäre zu leisten. Und dann das Bestätigung oder das Lob von außen kommt, ob man das dann immer trotzdem so für voll nimmt. Weißt du, wie ich meine? Dass man so sich denkt, ja, das sagt er jetzt, weil ich habe ihm auch gratuliert und dann kam was zurück und so. Und man zweifelt dann vielleicht doch. Oder ist das dann, wenn man es oft genug macht, hört es dann wieder auf? Oder wie war da deine Erfahrung früher?
Ich bin da tatsächlich ein großer Fan von den Kontext verstehen. Mhm. Ich wurde auch so erzogen, du musst dich in einen Rahmen bewegen. Wenn du jetzt im Jugendorchester spielst, Landesjugendorchester Saarland zum Beispiel, das hat einen bestimmten Rahmen. Aber innerhalb diesen Rahmen kannst du dich so professionell wie möglich verhalten. Und wenn du da gut spielst, dann weißt du, das waren jetzt die Besten aus der Region und ich hab dazu 80-90% von meiner Bestleistung gespielt. Später, wenn wir jetzt vorspulen, bis jetzt quasi, BR-Sinfonieorchester, Weltklasse-Orchester, Sir Simon Rattle vorne als Dirigent. Also wenn wir jetzt eine Mahler-Sinfonie spielen, an dem Abend gibt es die vielleicht 2-3 Mal so auf der Welt, aber eigentlich sonst nirgendwo. Das heißt, es ist wirklich die höchste Klasse. Wenn ich da nur 70% von meiner Bestleistung abrufen kann, dann ist es immer noch 70% Weltklasse. Ja? Mhm. Und wenn ich da mal 95% habe, dann ist es eigentlich unglaublich. Das ist wie ein WM-Final, 3 Tore machen. Ja? und das ist ein bisschen, was ich, wo ich, wenn ich dann anfange zu spinnen und mir zu sagen, vielleicht war es nicht gut genug oder ich weiß, ich kann es besser, dann versuche ich da so raus zu zoomen und zu sagen, wo bin ich jetzt eigentlich? Was ist jetzt gerade für ein Kontext und wie kann ich das jetzt irgendwie, wie muss ich das beurteilen oder wie kann ich das beurteilen? Das ist auch, was ich meine Studierenden immer versuche beizubringen, ist, du musst dich immer wie ein Experte oder wie eine Expertin beurteilen und bewerten. Das heißt, du hast einmal gekiekst, ja, das ist sehr wenig einfach. Mhm. Du bist zum Probespiel gefahren, du warst nervös, es ist normal, dass du nervös warst, vielleicht hast du dann besser gespielt. Also sag jetzt nicht, dass alles negativ war oder du könntest ja viel besser. Das ist eigentlich fast arrogant zu sagen, eigentlich kann ich es besser. Nein, du kannst es nicht besser. Ja. Du hast es ja nicht gerade besser gemacht. Das heißt, arbeite jetzt dran, dass du es beim nächsten Mal besser machst, aber zu sagen, ich hätte es jetzt besser gekonnt, das stimmt nicht. Das heißt, wenn die anderen dir gratulieren, das ist sehr wichtig, auch von Johannes Dengler, wenn die anderen dir gratulieren, musst du sagen, vielen Dank. So. Ja. Und wehe, du sagst, heute war ich jetzt nicht so gut drauf. Und egal von wem das kommt, auch wenn es jetzt von deiner Mutter, von deiner Schwester oder von deiner Frau kommt, wenn die sagt Bravo, dann sagst du Dankeschön.
Ja, da hast recht. Das finde ich ein sehr schöner Gedanke auf jeden Fall. Das ist gerade in der Antwort 2 sehr spannende Punkte verpackt, die ich gerne so ein bisschen jetzt rausgreifen will. Du hast gerade den Sport angesprochen. Aus deinem Instagram-Profil habe ich so ein bisschen gesehen, du bist auch auf jeden Fall Sportfan so im Fußball, Tennis, oder?
Gut gestalkt, ja.
und was im Sport, glaube ich, deutlich leichter ist als in der Musik, und wir kommen ja noch gleich auf Hornskills auf jeden Fall, ist, dass man im Sport, glaube ich, sehr gut Fortschritt sichtbar machen kann. Mhm. Wenn ich am einen Tag irgendwie 1 Kilometer gelaufen bin und am nächsten Tag schaffe ich 2, dann sehe ich, okay, ich bin mehr gelaufen als gestern zum Beispiel. Und das ist bei der Musik ja immer sehr, sehr schwer, weil wir reden ja von Nuancen, Klangqualität lässt sich auch nicht so leicht messen auf jeden Fall. Und was ich immer schwierig finde, auch jetzt vor allem für das eigene Üben, ist, wie man seinen eigenen Fortschritt sichtbar machen kann, so um auch motiviert zu bleiben. Wie hast du das bei dir selber geschafft? Oder ich meine, bei Hornskills machst du das ja auch so ein bisschen, oder hast du dir zumindest auch ein Konzept im Großen und Ganzen überlegt? Wie machst du für dich Fortschritt sichtbar?
Sichtbar, das ist mehr so, ich weiß, ich war schon immer eher faul. Und ich weiß, um es irgendwie zu schaffen, habe ich mehr Disziplin gebraucht. Das heißt, für mich ist der größte Erfolg, wenn ich ein wichtiges Konzert hatte oder ein Konzert, was jetzt besonders schwer war, zum Beispiel John Brass, das ist immer ultra anstrengend, dann weiß ich, ich brauche sehr viel Vorbereitung. Und wenn ich weiß, ich habe einfach jetzt 2 Wochen lang jeden Tag meine Routinen gemacht. Dann sind es für mich die Fortschritte und ich weiß, automatisch werde ich dann besser. Und du hast den Sport angesprochen. Ich versuche das auch wirklich wie ein, also alles, was wir machen, gerade wir Blechbläser, aber eigentlich ist es für jedes Instrument so, das ist alles so physikalisch, was funktioniert. Es hat nichts mit Magie zu tun, ja. Mhm. Das heißt, wenn ich jeden Tag übe, meine Übungen mache, dann werden meine Muskeln stärker. Dann spüre ich bei den Übungen, das fällt mir leichter. Dann kann ich vielleicht schwere Übungen machen. Wenn ich jetzt körperliche Übungen mache und ich mache so einatmen, ausatmen, 20 Sekunden lang, vielleicht am Anfang geht es nur 12 Sekunden, dann 13 und dann sehe ich, ich habe mehr Volumen, ich habe mehr Kapazitäten und das ist eigentlich die für mich die Sachen, die wirklich messbar sind. Also und wenn ich von Routine spreche, dann spiele ich nicht immer die Übung genau gleich, sondern und das mache ich übrigens auch bei Hornskis, wenn ich eine Übung zeige, dann sage ich immer, ja okay, du kannst jetzt die Übung technisch gut, vielleicht machst du jetzt, dass der Sound auch besser ist und irgendwann machst du diese Übung auch musikalisch, dass wir da gleich mehrere Skills da abdecken, ja. Mhm. Das ist ein bisschen, wie ich den Erfolg messe.
Da spricht François einen sehr wichtigen Punkt an. Fortschritt kann auf zwei Arten sichtbar gemacht werden. Das Offensichtlichste ist, wenn wir ein neues Stück anfangs noch nicht spielen können und es uns im Laufe der Zeit gelingt, die Musik fehlerfrei zum Klingen zu bringen. Ähnlich wie es François mit der Atemübung beschreibt. Weniger offensichtlich sind die kleinen Schritte auf dem Weg dahin. Die Dinge, die wir täglich machen und in denen wir uns manchmal verlieren und das Gefühl haben, wir kommen gerade nicht weiter. Vielleicht helfen dir diese vier Fragen, um über dein Üben zukünftig besser reflektieren zu können. Was lief heute gut? Was war heute besser als gestern? Wo hast du heute am meisten Energie reingesteckt? Und welche Konsequenzen ziehst du aus all dem für dein Üben morgen? Sollte eine Übung vielleicht etwas schwerer oder etwas leichter gemacht werden? Noch mehr Tipps und Ideen zum Üben findest du in meiner Übeplan-Vorlagen. Sie hilft dir, deine Ziele in einem 4-Wochen-Plan zu erreichen. Mehr dazu findest du unter shop.wieübteigentlich.de. Den Link gibt's natürlich auch in den Shownotes. Jetzt haben wir gerade schon ein paar Mal Hornskills angesprochen. Das ist, wenn man so möchte, deine Online-Lernplattform, wo sich quasi jeder registrieren kann und dann gibt es so verschiedene 31, 14 Tage Kursprogramme, wo man quasi mit dir gemeinsam dann online üben kann. Jetzt natürlich die spannende Frage, weil dein Terminkalender, das ist vorher ja schon kurz angesprochen, hat schon sehr einen vollen Eindruck gemacht. Wie kommt man dazu, dann jetzt nochmal zu sagen, ja okay, ich würde noch so eine Online-Lernplattform hochfahren und auch dafür noch ein paar Videos produzieren und mir auch hier ein paar Gedanken zu machen. Wie kam es dazu?
Es kam dazu, weil ich damals an der Hochschule in München unterrichtet habe. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, eigentlich am Anfang lernen die Leute am meisten von mir, wenn wir zusammen üben. Mhm. Das heißt, ich habe nicht nur einzeln unterrichtet, sondern ich habe gesagt, wer hätte jetzt Interesse, mit mir zusammen zu üben? Ich bin da 2 Stunden in der Hochschule. Komm, wer will, ja. Und dann plötzlich waren ganz viele Leute da und wir haben einfach zusammen geübt und kam immer die Frage, was ist deine Routine, wie machst du das? Und die ersten Stunden, wenn man so neue Leute unterrichtet hat, war eigentlich immer, komm, lass uns einfach zusammenspielen. Der Mensch hat ja diese Spiegelneuronen, du kennst es sicherlich, man kennt es von Kindern, dass die einfach so, ohne viel nachzudenken und jetzt die Theorie zu verstehen, einfach genau nachmachen, was man ihnen zeigt. Und das Prinzip von Hornskills ist genau das, ist eine Website, da habe ich Videos hochgeladen, wo ich einfach die Übungen vorspiele, für bestimmte Skills, Höhe oder Tiefe oder Flexibilität, Lippentriller und so weiter, erkläre ich die Konzepte ganz genau, also du kannst ja das ansehen und einfach versuchen zu verstehen und danach spiele ich dir die Übung vor und lass dir genau Zeit, selber damit mir zu spielen. Das heißt, es ist nicht so, dass ich dir zeige, wie ich das mache, sondern du spielst mit mir und wenn du weißt, du hast jetzt 20 Minuten am Tag, um zu üben oder heute zum Beispiel das genau 20 Minuten, dann gibst du 21 Minuten und dann kommen Videos, die genau das abdecken, was du jetzt verbessern willst. Sei es Kraft oder Flexibilität oder Höhe oder Tiefe oder Musikalität und so weiter.
Was mir besonders gut gefällt an Hornskills ist, dass du das so sehr klar strukturierst und auch in den Übungen, also ich bin nicht angemeldet, ich habe jetzt nur die freien Videos da gesehen, in den Videos auch immer einen sehr klaren Fokus hast, wo, für welchen Bereich diese spezielle Übung jetzt auch einen Benefit hat. du hast das so mit so einem, ich weiß nicht, Pentagon, Pentagramm, was da das richtige Wort dafür ist. Ja. Das erinnert so ein bisschen an dieses Wheel of Life aus diesem typischen Coaching-Bereich her. Und es sind 5 Säulen, wie gesagt, hohe Tiefelage, du hast Ausdauer, Flexibilität und Artikulation. Warum genau diese 5? Also wir haben gerade vorher über Sound gesprochen beispielsweise. Mir ist noch Gehörbildung eingefallen. Ich habe irgendwie noch aufgeschrieben, Repertoire, Geschwindigkeit. Du hast selber vorhin Sport, Gesundheit und sowas angesprochen. Aber warum genau diese 5 erstmal und nicht mehr zum Beispiel?
Weil meine Erfahrung gezeigt hat, um wirklich professionell Horn spielen zu können oder auf einem sehr guten Niveau spielen zu können, man sagt immer, ja, der Klang, das muss immer schön klingen. Aber Horn klingt an sich eigentlich schön, aber du schaust jetzt in meiner Klasse oder in meinem Orchester, wir klingen alle anders. Du nimmst alle guten BlechbläserInnen dieser Welt, die klingen alle ein bisschen anders. Deswegen, Klang ist schon sehr individuell, das ist auch oft anatomisch bedingt oder kommt drauf an, was man für ein Instrument spielt. Aber die Sachen wie sauber artikulieren, Ausdauer haben, für das Horn jetzt speziell eine gute Tiefe zu haben, aber dann auch eine gute Höhe zu haben und Flexibilität, das sind eigentlich schon die wichtigsten Sachen. Weil die schwersten Sachen sind nicht die Konzerte, die man vielleicht 2-mal in seinem Leben mit, wenn überhaupt, mit Orchester spielen darf, sondern kannst du wirklich auf dem Punkt, wenn die Mikrofone laufen, live im Radio, live im Fernsehen, einfach 3 Triolen gleich artikuliert spielen. Und deswegen hatte ich wirklich dieses Konzept von Skills. Du hast vorhin Tennis angesprochen, ich spiele sehr gern Tennis und das ist dann wirklich logisch, dass wenn du eine Tennisstunde nimmst, dass man sagt, okay, deine Vorhand ist jetzt nicht so gut, wir üben jetzt die Vorhand und nächste Woche üben wir vielleicht die Rückhand. Und bei uns ist es oft auch bei Blechbläser so, dass man sagt, spiel einfach nur deine Etüden, spiel dein Programm, spiel deine Routine, aber jetzt ohne einen Skill so rauszunehmen und zu sagen, wir versuchen das jetzt irgendwie so richtig zu operieren, zu reparieren und diesen Skill besser zu machen, um dann damit deine ganzen Skills insgesamt besser werden.
Würdest du sagen, dass du früher oder also jetzt vielleicht sogar während deinem Studium oder auch vielleicht heute noch selber nach so einem Art groben Schema übst, also dass du sagst, okay, weiß ich nicht, diese Woche habe ich in meiner Routine Fokus Artikulation beispielsweise und dir selber so eine Art, weiß ich nicht, Hornskill-Trainingsplan selber entwirfst?
Ja, so habe ich das auch von meiner Professorin Marie-Louise Neunecker gelernt. Ja. Sie hat gesagt, es ist nicht wichtig, dass man stundenlang alles übt, aber sie hat gesagt, machen Sie mal 5 Minuten Artikulation und 5 Minuten gestopft üben in der Tiefe. Sachen, die man eigentlich nie übt, weil die keinen Spaß machen und schwer sind. Ja? Oder üben Sie mal Lippentriller, was keiner eigentlich kann, was eigentlich super easy ist. Also, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Aber und dann dachte ich, ja, sie hat recht. Und zum Beispiel Lippentriller. Die meisten Leute können es nicht und sagen, ich kann es nicht, ich verstehe es nicht. Oder ich müsste es üben. Da habe ich gedacht, wie wäre es, wenn ich jetzt erstmal 6 Videos mache, die so 4-5 Minuten dauert, wo ich die ganzen Konzepte erkläre, einmal für alle Mal. Und dann nehme ich 32 Videos auf. Und zwar, die dauern immer 5 Minuten. Das ist jede Übung, die man machen müsste, um Lippentriller gut zu beherrschen. In jedem Tempo. Das heißt, du fängst bei Tempo 80, spiel dir die erste Übung vor, du übst die mit mir. Und am nächsten Tag, wenn die besser geht oder 2 Tage später, machst du es bei Tempo 84 zum Beispiel. Und so, wenn du einfach diese ganzen Videos, du musst nicht mal nachdenken, du musst einfach nur von dem Bildschirm, kannst am Handy machen, du musst einfach mit mir zusammen spielen. Ich habe ein Metronom, was läuft und ich spiele die Sachen vor, ich erkläre dir die Sachen, du musst einfach nur nach mir spielen und automatisch wirst du nach 2 Wochen Lippentriller können. Das ist eigentlich, und diese Arbeit, die ist natürlich nicht inspirierend, wenn man denkt, ja, das ist, ich möchte nur Musik machen, ich bin ja Musiker, es hat immer was mit Ausdruck zu tun, dann sage ich, nein, das hat wirklich was mit Handwerk zu tun. Wie ein Tennisspieler jetzt einfach, die Serena Williams, kennen Sie sicherlich, früher Nummer 1 der Welt, sie hat einen super Tipp, sie hat gesagt, es ist ganz einfach, du machst 1 Million Mal Vorhand, 1 Million Mal Rückhand. Und wenn du fertig bist, dann machst du es nochmal. Ja. Und so ist ein bisschen auch mein Konzept. Ich kann dir sehr viele Sachen beibringen, auch musikalisch, klanglich und so. Aber mach bitte auch diese einfache Übungen, die nicht so Spaß machen. Ich versuche, die so zu machen, dass die dir sogar Spaß machen, weil du einfach weißt, du bist stolz auf dich. Du hast an dem Tag einfach Lippentriller, Flexibilität, Ausdauer richtig gewissenhaft geübt.
Das geht so ein bisschen in die Richtung wie diese Ericsson-Studie damals mit diesen 10.000 Stunden, dass du sagst, genau. Egal, was du im Prinzip machen willst, wenn du es 10.000 Stunden, das war ja diese Zahl, die er damals dann so hochgerechnet hatte, machst, dann wirst du schon gut drin. Die ist ja inzwischen so in Teilen widerlegt.
Ja.
Genau, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Das heißt, so Fortschritt kommt quasi, indem man einfach nur stetig genug dran bleibt. So.
Genau, und brauchst natürlich die richtige Methode, die zu dir passt. Mein Konzept ist ein bisschen so zu, also weg von Magie und weg von zu viel Schnickschnack drumherum, sondern wirklich, was passiert physikalisch. Und dann je nachdem, wie deine Anatomie ist, wie deine Zähne sind, dein Kinn und so weiter, dann sage ich dir, okay, das muss jetzt nicht alles parallel sein, weil jeder ist ja anders. Mhm. Aber natürlich diese 10.000 Stunden, da ist was Wahres dran und es ist teilweise so, dass man sagt, ich weiß nicht, ob ich das professionell machen möchte, also gebe ich mir noch ein bisschen Zeit und in dieser Zeit übe ich nicht wirklich. Und das ist ein bisschen so die Bewegung, die im Moment so sehr aktiv ist. Man muss alles mit Purpose machen, man muss alles muss einen Sinn haben. Und dann denke ich, ja, verstehe ich schon, vielleicht für später. Man kann sich immer noch umorientieren, aber diese Stunden, die du auf dem Tacho haben musst, die müssen irgendwann erledigt werden. Mhm. Und mittlerweile, es war vielleicht früher anders, mittlerweile ist man in Konkurrenz mit Netflix und mit den ganzen Sachen, die auf dem Handy laufen. Und meine Idee war zu sagen, ich versuche mal dieses System ein bisschen zu hacken, ich bin auch auf deinem Handy. Das heißt, du kannst auf Hornskills gehen und du kannst ein Video abspielen und das Video bleibt in der Ecke, weißt du, so wie bei, wenn du ein anderes Video schaust. Mhm. Das heißt, du kannst von mir aus gerne gleichzeitig auf Instagram sein oder auf YouTube, aber du hast mich in der Ecke und du weißt, du musst noch dein Horn dabei haben und dabei kannst du üben und trotzdem noch weiter scrollen. Bin aber da und 20 Minuten lang machen wir jetzt einfach eine Übung zusammen.
Ja, du hast gerade was Spannendes wieder vorher angesprochen, als du mit deiner ehemaligen Professorin quasi, als die dir den Tipp gegeben hat, na, üb doch mal unten gestopft, in der tiefen Lage stoßen. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen, korrigiere mich gerne, wenn ich da einen falschen Eindruck habe, so ein bisschen immer auch dieser ewige Zwiespalt innerhalb der Studierendenschaft, so, dass es die einen Studierenden gibt, die sagen, oder die zum Professor kommen und sagen, boah, hier bin ich, was muss ich machen, damit ich gut werde? Und diese andere Gruppe, die mit ganz vielen eigenen Ideen kommt und sagt, ich würde gern das und das und das machen, und den man quasi so ein bisschen, den man so leiten kann und sagen kann, okay, mach doch mal das und so, und die anderen wollen aber von dir so einen genauen Trainingsplan haben. Also bist du eher so ein Typ, der sagt, naja, ich bin selber so ein Studierender gewesen, der gerne an die Hand genommen worden ist? Oder warst du jemand, der mit ganz vielen Inputs kam und den man eher so ein bisschen so, wo man aussortieren musste?
Ich war, glaube ich, eher so, dass ich viele Ideen hatte. Aber, und das habe ich vorhin auch ein bisschen erwähnt, ich wurde so erzogen, dass meine Eltern wussten gar nicht, dass man Musik studieren kann. Die kannten nur diese großen Namen, habe ich vorhin auch angesprochen, Hermann Baumann, Stefan Dorn, Marie-Louise Neunecker, Wolfgang Garg. Das heißt, das waren so die Helden meiner Kindheit. Und so wurde ich auch erzogen, dass ich die wirklich als Helden sehe. Das heißt, ich hatte zwei in Berlin damals, wo ich studiert habe, meine eigenen Ideen, aber ich hatte vor mir Marie-Louise Neunecker, ja, mein Idol. Das heißt, ich hatte schon da genug Respekt, um irgendwie zu sagen, wenn sie mir was sagt, weißt du was, dann mache ich das auch erstmal. Mhm. Wie gesagt, ich war faul und wurde auch schon zweimal damals aus dem Unterricht rausgeschmissen. aber ich habe da viel gelernt und aber diesen Respekt und zu sagen, vielleicht, wenn diese Leute an diese Position sind, heißt es was. Ja. Und ich bin ein großer Fan von Individualität und dass man sagt, ich habe noch mehr Ideen. Also finde ich super. Und das Ziel sollte immer sein, so weit wie möglich zu kommen und dann später eventuell das ganze System so auf den Kopf zu stellen. Ich mache jetzt diese Übe-Plattform, die gab es, glaube ich, davor nicht. Und ich will jetzt nicht das ganze System anders machen, aber einfach was dazu bringen. Hätte ich das vor 20 Jahren gemacht als Student, wahrscheinlich wäre es nicht so logisch gewesen. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich habe sehr lang sehr viel gelernt, sehr viel gelesen, sehr viel Input bekommen. Ich versuche das alles zu bündeln und einfach weiterzugeben. Wie du gesagt hast, auf eine Plattform, die vielleicht, wo die Leute eh drauf sind, also das Handy oder Computer. Aber ich würde sagen, früher war ich schon eher autonom und habe aber genug Respekt gehabt.
Mhm. Das heißt, als Lehrer jetzt heute als Professor, ist dein Weg auch schon so eher, dass du sagst, okay, ich habe ein recht klares Konzept und erstmal fangen wir damit an und dann schauen wir mal, wie es sich dann quasi entwickelt bei den
Leuten. Mein Konzept ist sehr einfach. Du möchtest das professionell machen, also muss deine Technik belastbar sein. Also kannst du nicht nur alles mit hier diese zwei kleine Lippen lösen. du musst es mit dem ganzen Körper machen. Und hier, was oben schwingen soll, soll möglichst frei schwingen. Und deine großen Muskelgruppen, sei es einfach die ganze Atemmuskulatur oder hier im Halsbereich, was man auch gut kontrollieren kann, das musst du gut beherrschen und das ist erstmal nicht intuitiv. Also wenn man Horn gelernt hat vor dem Studium, ist es meistens so, dass man einfach sehr viel mit hier oben mit den Lippen gemacht hat. Mein Konzept ist mehr zu sagen, ja, mach das ein bisschen belastbarer mit deiner Technik, mit deiner Atemtechnik auch, dass du, wenn du dann später im Orchester bist, dass du wirklich 6 Stunden am Tag, 40 Jahre lang überleben kannst.
Ich will gerne mal einmal ganz kurz den Bogen zurückspannen. Zum Anfang so ein bisschen und zum Üben. Du hast gerade vorher schon gesagt, dass du auch mit deiner Übe-Community so ein bisschen interagierst regelmäßig und da immer wieder auch die versuchst, so ein bisschen mitzunehmen. Du hast gerade aktuell recht spannend auf Instagram bei Hornskills dieses kleine Quiz jeden Tag, wo du immer so einen kleinen Auszug postest in deiner Story, postest ein Bild von einem Notenausschnitt und sagst, naja, was ist das jetzt für ein Dings? Ich glaube, gestern war es Bruckners Vierte.
Sehr gut.
Habe ich da richtig geraten? Mich hat dann in der Vorbereitung jetzt, habe ich mir die Frage gestellt, wenn du jetzt, wir können mal, ich weiß nicht, ob das Beispiel jetzt für dich relevant ist, aber wir können mal Bruckners Vierte nehmen jetzt von gestern. Wenn du so eine Stelle, die du gestern gepostet hast, selber erarbeiten müsstest für ein Konzert, hast du da eine bestimmte Vorgehensweise, ich will nicht Checkliste sagen, aber eine bestimmte Sachen, von denen du sagst, okay, die mache ich, wenn ich ein neues Programm fürs BASO zum Beispiel erarbeite, die ich immer mache, so eine Art Fahrplan für einen selber?
Ja, also Bruckner 4, ich spiele 2 Saison bei uns im Orchester, das heißt, ich werde die Stelle eher nicht spielen, außer der Hornist wird in der Pause krank, bevor ich immer Angst habe. aber zum Beispiel nehmen wir diese Stelle einfach, man kennt diese Stelle, Bruckner 4, erstes Horn, die Streicher spielen sehr leise und das Horn muss da quasi aus dem Nichts kommen. Ultra schwer. Du sprichst an die Vorbereitung, dann schaue ich jetzt in den Noten, was steht drin? Er steht mit Soforte. Okay, das heißt, Bruckner wollte vielleicht nicht, dass es aus dem Nichts kommt. Vielleicht finde ich da eine Farbe, eine Klangfarbe. Ja, eine Dynamik ist ja keine Lautstärke. Da steht nicht, bitte spielen Sie 23 Dezibel laut, sondern mit Soforte. Forte heißt stark, Mezzo heißt mittelstark, sagen wir. Das heißt, ich kann vielleicht so üben, dass ich auf jeden Fall in meiner Komfortzone bleibe, dass ich da nicht zu viel Risiko nehme, aber dass ich das mit einer Farbe mache, die im Saal gut trägt und einfach so diese Softness da rüberbringt. Das heißt, ich würde bei sowas, wenn eine heikle Stelle kommt, immer wirklich schauen, ist sie wirklich heikel geschrieben oder kenne ich das nur, ist es nur heikel für mich, weil ich die nur mit den besten Solohornistinnen der Welt gehört habe und ich denke, die sind unglaublich, ich werde es nie so leise hinkriegen. Und das heißt, zurück zum Text, erstmal schauen, wie steht es in den Noten, wo ist meine Grenze, laut oder leise oder vom Klang her und wie kann ich das, sind wir bei dem Thema belastbar, wie kann ich das so üben und letztendlich so spielen, dass ich noch in meiner Komfortzone bleibe, dass ich da nicht so viel Risiko nehme. Es ist oft in der Musik, dass man sagt, das ist eine super Qualität, sie nimmt Risiko, sie hat Risiko genommen, sie ist in die Hose gegangen, aber sie hat Risiko genommen, super. Wie wenn du sagst, ich war jetzt 3 Sterne Michelin essen und die Köchin hat da Risiko genommen. Ja, super. Gut, es hat 300 € gekostet, aber es hat leider nicht geschmeckt. Dann denke ich, das ist nicht immer der gute Ansatz.
Schmaler Grad auf jeden Fall, ne? Glaube genau. Ich. Also so eine, ja. So eine, wirklich, es kann etwas Magisches entstehen im besten Fall, aber es kann auch halt in die Hose gehen. Ne?
Genau, und lieber man macht es so, auch für sein Gefühl, auch zum Thema Selbstvertrauen, mentales Training, dass man die Sachen in seine Komfortzone spielt in dem Moment. Natürlich musst du bis zur Grenze üben, du musst schauen, wo deine Grenze ist, aber du spielst es letztendlich in deiner Komfortzone und fühlst dich dabei immer wohler und kannst vielleicht dann nach ein paar Jahren noch mehr Risiko nehmen. Oft ist es so, wie gesagt, dass man die Profis hört und denkt, oh, die haben richtig viel Risiko genommen, aber wenn du hörst zum Beispiel ein Stefan Dorr in Berlin, der nimmt kein Risiko am Anfang von der vierten Bruck, da er kann die wirklich 100-mal so leise spielen. Das heißt, ich sage nicht, dass es jetzt totale Routine für ihn ist, ja. Aber er weiß ganz genau, was er tut. Und wenn man noch nicht ganz genau weiß, was man tut, und es geht um viel, zum Beispiel im Probespiel oder im Probejahr oder für ein neues Stück, dann würde ich das so rangehen, dass man sagt, bleib lieber da, wo du dich wohlfühlst, schau erstmal, dass es da gut klappt Und dann kannst du dein Selbstvertrauen aufbauen und vielleicht später mit mehr Skills, mit noch mehr Selbstbewusstsein, kannst du noch die Dynamik ein bisschen runternehmen, bei so einer Stelle zum Beispiel.
Mhm. Und wenn die Stelle jetzt eher technisch herausfordernd ist, übst du denn auch in verschiedenen, wir hatten ja vorher schon ganz kurz über so ein bisschen verschiedene Aspekte, Skills hast du es ja genannt, im Üben, übst du dann auch Stellen in verschiedenen Stilen?
Auf jeden Fall.
Verschiedenen Stoßarten und sowas?
Ja. Was bei mir gar nicht klappt, ist perfekt zu üben. Das heißt, ich versuche, das habe ich früher gemacht, es funktioniert überhaupt nicht, vielleicht bei anderen Leuten anders. Dieses, ich übe es genauso, wie ich ein Konzert spielen möchte, das klappt nicht bei mir. Ich muss ganz viele Angriffswinkel haben, um die Stelle dann, um möglichst viele Versionen von der Stelle zu haben. Natürlich muss es dann am Schluss rhythmisch und so von der Musikalität her richtig sein, aber technisch gesehen würde ich die ganz anders immer angehen, die Stelle. So dass ich auf der Bühne dann auf viele Versionen oder viele Werkzeuge zurückgreifen kann, weil das ist immer, das Gefühl wird anders sein, vielleicht hat man davor noch mehr gespielt, man ist nervös und so, dann möchte ich nicht mich festmachen an, ich weiß, dass ich das so gut spielen kann und so möchte ich das machen, und wenn ich gerade merke, ich bin jetzt nicht so gut drauf oder ich bin nervös, es wird nicht klappen, dann kriege ich Panik, sondern ja, ich kann es so spielen, aber ich kann es auch vielleicht ein bisschen gerader spielen, vielleicht ein bisschen mit weniger Musikalität, weil mein Körper fest ist und trotzdem überlebe ich das.
Mhm. Aber du hast schon wahrscheinlich in deiner Übroutine irgendwann den Punkt, dass du es einmal so spielst, wie du es gerne hättest, oder gar nicht?
Ne? Hatte ich und habe ich mittlerweile nicht.
Ah, krass.
Ja, und wenn ich jetzt große Soli zu spielen habe im Orchester, also für das zweite Horn ist zum Beispiel der Anfang von der 9. Sinfonie von Gustav Mahler schwer, weil das Konzert fängt einfach mit einem Hornsolo an und du spielst eine Minute lang als zweiter Hornist, was eigentlich nie vorkommt. Mhm. Das ist quasi unsere vierte Bruckner, wenn man so will. Dann habe ich auch festgestellt, ich darf die vor dem Konzert nicht richtig spielen, die Stelle. Okay. Das heißt, ich mache immer Variationen, ich spiele die jazzmäßig, ein bisschen mehr Groove oder gestopft oder so, aber einfach ganz anders als die ist, aber von der Bewegung her schon so, aber nicht exakt so. Weil ich brauche einfach dieses freie Gefühl, bevor ich auf die Bühne gehe. Und weil dann, ich möchte mein Gehirn nicht betrügen und nicht sagen, jetzt ist der Moment, jetzt kannst du es, weil der Moment ist noch nicht jetzt. Mhm. Das heißt, es gibt keinen Grund, die Stelle jetzt schon zu mir zu spoilern. Ja. Ich hebe mir das auf und dann, wie gesagt, entweder das klappt oder das klappt nicht.
Ja, wo jetzt der Kreis schließt und wir wieder fast am Anfang werden. Ja, das ist auch ein gutes Stichwort. Ich habe noch eine letzte Frage zum Übekontext, bevor wir zu den wirklich letzten beiden Fragen kommen. Ich finde es immer spannend, wir haben ja ganz am Anfang auch über deinen vollen Terminkalender gesprochen. Hast du bewusst ganz hornfrei gewählte Tage, an denen du sagst, du spielst gar nicht, oder bist du jemand, der sagt, okay, wenn ich nicht irgendwie diese 20 Minuten Routine, von denen du vorher gesprochen hast, mindestens mache, dann werde ich auch irgendwie ganz unruhig und mein Umfeld merkt, dass ich eigentlich lieber kurz Horn spielen möchte?
In dem Jahr habe ich schon Phasen, wo ich dann gar nicht spiele, meistens so im Sommer. Mhm. Wenn ich nicht gerade ein Festival spiele oder so, dann mittlerweile versuche ich auch im Sommer eher frei zu haben. Dann mache ich schon 5-6 Wochen Hornpause oder kurz vor Weihnachten vielleicht mache ich dann eine Woche. Letztes Jahr habe ich 6 Tage Pause gemacht, dann habe ich wieder angefangen, weil dann das Konzert mit John Brass war. Das heißt, ich versuche diese Zeit schon zu planen. Wenn ich jetzt viel gespielt habe im Orchester und viel unterrichtet habe und ich weiß, ich bin fit, dann kann ich schon eher sagen, ich mache jetzt einen Tag Pause, höchstens 2 Tage Pause. Das tut mir auch sehr gut. Ich versuche das auch sehr professionell zu machen. Ich habe die Autobiografie von Novak Djokovic gelesen, guter Tennisspieler auch, Nummer 1 der Welt aktuell. Und er hat gesagt, er hat sich früher immer gefragt, ist das, also sein großer Traum war, Nummer 1 der Welt zu werden. Er hat sich früher immer gefragt, ist das, was ich jetzt gerade vorhabe, bringt es mich näher oder weiter an mein Ziel, Nummer 1 der Welt zu werden? Und das ist auch, was ich versuche, meine Studierenden beizubringen oder weiterzugeben. Du musst das sehr professionell angehen, musst dich immer fragen, ist das, was ich jetzt gerade mache oder was ich gerade heute machen will, bringt es mich näher oder weiter an mein Ziel? Wenn ich zum Beispiel jetzt noch ins Orchester will. Und die Antwort ist nicht immer, üben ist ja besser, weil manchmal ist es besser, du gehst mit deinem Freund, mit deiner Freundin Wochenende Wellness machen. Das ist gut für den Kopf. Das ist in dem Moment das Beste für dich. Und da brauchst du Erfahrung. Kannst du auch gerne auf deinen Professor zurückgreifen, wenn du da Tipps brauchst. Und so gehe ich das auch an. Ich liebe dieses Üben. Das macht mir wirklich großer Spaß. Auch ein Tipp an dieser Stelle. man muss sich das so attraktiv wie möglich gestalten, das Üben. Das ist wie, ich fahre jetzt jede Woche 10 Stunden Zug, um nach Saarbrücken zu kommen. Ich mache es wirklich konsequent jede Woche. Natürlich, wenn ich jetzt sage, ich nehme mir nur ein Buch, was ich nicht lesen werde und nichts zu essen und so, dann wird es mir keinen Spaß machen. Mhm. Aber ich kann auch sagen, ich kaufe mir super Kopfhörer, dass die Fahrt super angenehm ist, dass ich mich am Freitagabend am Konzert mit dem BR wirklich freue, am nächsten Tag 5 Stunden Zug zu fahren. Weil endlich kann ich meine Kopfhörer benutzen, keine Ahnung, auf mein Handy schauen und Musik hören, dann ist es attraktiv, dann mache ich das gerne. Oder ich kaufe mir einen Kaffee und genieße mein Leben dabei. Und beim Üben ist genau das Gleiche. Ich übe, bei mir ist keine Strafe, weil ich übe in meinem Arbeitszimmer, wo ich mir die Sachen so eingerichtet habe, dass ich abends es nicht erwarten kann, am nächsten Tag endlich in dieses Zimmer zu gehen. Zufällig liegt mein Horn da und dann muss ich halt Horn spielen. Mhm. Und so versuche ich das immer, alles so attraktiv wie möglich zu machen. Wenn ich eine Pause mache, dann mache ich nicht nur eine Pause und langweile mich, sondern ich plane was anderes, damit das alles auch im Kontext so wirklich zu meiner Professionalität passt.
Das finde ich einen sehr, sehr schönen Hack. Das finde ich geil. Ich habe fürs Ende, ähnlich wie am Anfang, auch mal zwei kleine Fragen, aber die musst du gar nicht kurz beantworten. Was lernst du gerade oder übst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Darf auch gerne nicht musikalisch sein.
Was bei mir so ein Dauerthema ist, meine Tenniskünste. Vielleicht ist es nicht die Antwort, die du brauchst.
Doch.
Aber das erste Jahr, wo ich in Bayreuth gespielt habe, im Sommer 2015, habe ich diese ganze Oper gespielt von Wagner und die sind halt immer nachmittags und man muss vor Ort sein, man hat aber den ganzen oder den halben Tag frei. Und durch einen sehr guten Freund, Paolo Mendes, Solohornis beim DSO-Orchester, DSO Berlin, bin ich auf Tennis gekommen und habe wirklich sofort mich für diesen Sport verliebt. Und es ist auch immer sehr lustig zu sehen, wenn Musiker so einen Sport lernen wie Tennis, was auch sehr technisch ist, aber auch sehr mental, die gehen das an wie früher im Studium. Das heißt, ich muss das studieren, ich muss zu Tenniscamps fahren, ich muss irgendwie die besten Trainer finden in München und bei denen eine Stunde nehmen. Ich muss zu den Grand Slam fahren und dann noch mehr Inspiration, Input zu bekommen. Und deswegen ist es bei mir wirklich das Tennisspielen und das Tennislernen hat mir unglaublich viel gebracht für das Hornspielen. Einfach nochmal diese ganze Schleife von Anfang an zu machen, ein Skill lernen, nochmal ein Skill lernen, das zusammenbringen, dann ein Match spielen, mental auf der Höhe sein oder nicht auf der Höhe sein, gut spielen, verlieren, schlecht spielen, gewinnen, wie es manchmal bei Probespielen ist und so, einfach nicht so viel nachzudenken und nicht so viel zu erwarten, weil man was gemacht hat, dass es logisch ist, dass man dieses Resultat erzwingt oder so. Und das ist ein bisschen bei mir so aktuell noch meine Phase, wo ich versuche, mich zu verbessern, wo ich in der Mannschaft spiele, wo ich dann zu Trainingscamp fahre und damals hatte ich, das war noch vor Corona, hatte ich immer so eine Routine, habe mir eine Ballmaschine gekauft und habe 10 Minuten weg von meiner Wohnung, gab es da eine Tennishalle oder gibt es eine Tennishalle und ich hatte dann eine Routine, ich bin um 6.30 Uhr aufgestanden, kurz Kaffee getrunken, dann bin ich in die Tennishalle gefahren mit dem Fahrrad, habe von 7 bis 8:30 trainiert, dann bin ich nach Hause gefahren, habe geduscht, bin dann um 9 Uhr irgendwas zum Dienst gefahren, habe da Horn gespielt und abends noch ein bisschen Sport gemacht oder Fitness oder so. Und das war dann fast die beste Zeit. Es war leider kurz vor Corona, dann hat es meine Routine kaputt gemacht. Ja. Aber das war einfach so eine schöne Sache, wo ich dann das Gefühl habe, ich bin nach wie vor am Lernen und das ist ein Gebiet, so wie beim Hornspielen oder in der Musik generell, wo man einfach nie fertig wird. Und das ist auch das Schöne dran.
Da merkt man auch, glaube ich, wieder, wie nah sich doch auch Profisport vor allen Dingen und Profimusik sind, was so das Skill-Lernset angeht und die Fertigkeiten, die man einfach braucht, um sowohl Sport ausüben zu können, als auch irgendwie sehr gut ein Instrument beherrschen zu können. Hättest du einen Tipp an dein jüngeres Erstsemester Musikstudenten, ich, um den du damals froh gewesen wärst?
Ich hätt gern früher mehr geübt und besser geübt und das wurde mir nicht richtig beigebracht, wie man üben soll. Ich wusste schon, ich muss ein paar Stunden am Tag mich mit dem Instrument beschäftigen. Man sagt, Musik ist wie eine Sprache. Ich bin ein großer Fan von dieser Denkweise. Man muss ein Vokabular mit seinem Instrument entwickeln und dafür muss man einfach ein paar Stunden am Tag mit dem Instrument verbringen. Und ein Tipp wäre jetzt, wie ich auch meine Routine selber gestalte, wenn ich vorhin gesagt habe, eine Routine muss attraktiv sein, damit man die wirklich durchzieht. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich verknüpfe alle Hornsachen mit Sachen, die ich sowieso in meinem Leben als Routine mache. Zum Beispiel aufstehen gehört ja zu meiner Routine, sonst würde ich ganz im Bett bleiben. Oder Zähneputzen gehört auch zu meiner Routine. Wenn ich aufstehe, dann habe ich schon vor meiner Kaffeemaschine meine Yogamatte schon ausgelegt und nach dem Kaffee gehe ich selbstverständlich Zähne putzen und neben meine Zahnbürste steht auch zufälligerweise mein Mundstück. Das heißt, ich putze mir die Zähne und danach putze ich kurz mein Mundstück, nicht mit der Zahnbürste natürlich. Und schon habe ich nach dem Zähneputzen, sie an, mein Mundstück in der Hand. Mhm. Und dann bin ich schon quasi beim Next Step, wo ich sage, ich habe mein Mundstück in der Hand, dann spiele ich jetzt schon auf dem Mundstück. Und dann liegt schon mein Horn daneben. Weißt du, so einfach so. Alles hat, es ist wie ich habe jetzt keinen Vergleich, aber alles, was in meinem Leben passiert, hat irgendwie eine Verbindung zu meinem Instrument. Und so, dass es so, immer, es gibt immer die Option, machst du es nicht oder machst du es doch, weil es einfach da ist und gerade, weil du gerade hier dein Mundstück parat hast, dann spiel doch auf dein Mundstück. Und wenn du es dann gemacht hast, du hast deine ersten Übungen drauf gemacht, dann sagst du, okay, jetzt habe ich schon angefangen, dann mache ich auch weiter mit den nächsten Skills-Übungen. Ja.
Das ist ein bisschen wie bei der Zugfahrt, als du vorher erzählt hast, man muss es sich so angenehm wie möglich machen, dass da ist ja genau das Gleiche, so organisch und so leicht es einem machen, irgendwie ins
Unten rein. Und bloß, also was bei mir nicht funktioniert, ist, dass ich da einen großen Sinn dahinter brauche. Mhm. Natürlich, der Sinn ist schon da, ich mache es beruflich, verdiene mein Geld damit, das heißt, es hat schon Sinn, dass ich das mache, ja. Aber was ich damit sagen will, ich mache es nicht für die Musik, weil die Musik an sich mich da total bewegt, sondern ich versuche das so einfach wie möglich zu gestalten, damit ich das einfach mache und in 10 Jahren oder jetzt nach 10 Jahren kann ich sagen, oh, das hat sich gelohnt. Hätte ich es aber nicht gemacht damals, wenn ich mir die Frage gestellt hätte, warum mache ich das eigentlich? Mhm. Also dieses Warum ist, glaube ich, eine eine schlechte Sache, aber es ist eine sehr gute Möglichkeit, um da alles so verzögert zu machen. Statt dass man in die Pötte kommt und einfach die Sachen macht, dann fragt man sich, ist es wirklich, was ich will? Und schon sind 3 Jahre vergangen. Man ist am Ende von seinem Bachelor und man hat immer noch keine Ahnung, was man eigentlich machen will.
Ja. Ja, ich glaube, es ist einfach so eine schwierige Zeit, einfach weil viele Optionen offen sind und glaube ich, die Wahlmöglichkeit einfach unendlich groß sind im Prinzip und man sich auch wahrscheinlich nicht jeder ja auch, ne, aber manche sind davon noch so ein bisschen überfordert.
Ja.
Und dann ist das so. Aber ich finde es einen guten Tipp auf jeden Fall, einfach sich das so organisch, wie es geht, irgendwie reinzumachen.
Ja, oft hat man das Gefühl, du hast vorhin gefragt, erstes Semester, oft hat man das Gefühl, das ist jetzt entscheidend für das ganze Leben, für die ganze Karriere. Es ist entscheidend, wenn du es nicht machst. Also wenn du es nicht machst, dann hast du wahrscheinlich keine Chance, das professionell ausüben zu können. Wenn du es machst und nach 3, 2, 4 Jahren merkst, das ist doch nichts für dich, dann kannst du immer noch was anderes machen. Du bist immer noch Anfang 20, hast aber schon eine Disziplin aufgebaut, hast schon gemerkt, dass du gewisse Sachen, die wirklich schwer sind, Hornspielen zum Beispiel, dass du die schon gemeistert hast. Und dann, das hilft dir auch für deinen anderen Werdegang, falls du doch was anderes machen willst.
Ja, das finde ich einen wichtigen Punkt und das ist auch, glaube ich, ein schöner Schlusssatz, dass diese Skills einfach da universell einsetzbar sind.
Ja, also Schule fürs Leben, wirklich.
Da, glaube ich, offen sein soll. Das kaufe ich, Schule fürs Leben. François, vielen, vielen Dank, das hat großen Spaß gemacht.
Tausend Dank dir, vielen Dank.
Das war's für heute. Wenn dir dieses Interview gefallen hat, kannst du mir und der Show wirklich helfen, indem du diese Folge mit deinen Musikfreunden und Bandkollegen teilst. Damit machst du es mir möglich, dass es noch viele weitere Folgen Wie übt eigentlich geben wird. Auf Steady findest du weitere kreative Übeideen und die Sonderfolgen in der Sprechstunde. Einmal im Monat verschicke ich einen Newsletter mit 5 Übetipps, für den du dich kostenlos registrieren kannst. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Ciao und bis bald, euer Patrick.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.